Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute mit Ralf unterhalten. Ralf Bücheloy ist der Onliner, wie es so schön heißt, von Outdoor, ist also für die Website zuständig. Ja, ist auch ganz gut digital unterwegs und da komme ich eigentlich auch schon gleich zu dem, wo ich auf das heutige Thema auch ein Stück weit gestoßen bin. Ich folge Ralf nämlich auch bei Insta und bin auch zum Glück in seinem Status drin und habe gesehen, Ralf, du bist dieses Jahr viel unterwegs gewesen auf Hütten und hast lange Hüttenwanderungen gemacht in den Alpen.
Ja, hallo Kerstin, freut mich, dass ich mal dabei sein kann wieder. Ich möchte dazu sagen, ich bin nicht der einzige Onliner. Wir haben noch mehrere Kollegen bei uns in der Online-Redaktion.
Ach stimmt, ihr habt ja echt gute Verstärkung gekriegt.
Philipp, genau. Und noch ein paar Freie, die auch noch mitarbeiten, aber egal. Ja, ich war unterwegs in den Alpen hauptsächlich. Und aber jetzt auch nicht so mega viele Touren gemacht. Ich würde mich jetzt auch nicht als mega Hüttenexperten bezeichnen, sondern einer, der ja jetzt über die Jahre hinweg immer wieder mal gern mit Freunden, auch mit der Familie auf Tour war, hauptsächlich in den Alpen.
Ja, da bist du doch schon Experte, wenn du schon mehrere Touren hinter dir
einige
hast. Du hast noch alle Arme, alle Beine und hast immer noch Spaß dran. Also das kann nicht so schlecht gewesen sein.
Ja, klar. Nee, einige Hüttenübernachtungen schon gemacht habe. Ja, beides im Einzel-, im Doppelzimmer oder auch im Matratzenlager, was es da eben dann so gibt. Also ja, da kann ich schon ein bisschen was erzählen dazu.
Ist doch die volle Bandbreite schon abgedeckt, was man da eigentlich machen kann bei Hüttenwanderungen. Welche hast du diesmal gemacht? Also ich hatte das Gefühl, du bist ständig in den Bergen unterwegs und auf Hüttentour.
Na, ich habe eine Freundesgruppe, mit der ich jetzt schon seit so knapp 10 Jahren immer auf Tour bin. Und da waren wir dieses Jahr, hatten was ein bisschen anders gemacht. Da sind wir nicht von Hütte zu Hütte gezogen. Da haben wir uns ein Hüttenbasislager quasi rausgesucht. Das war in dem Fall das Hörnerhaus in Bolsterlang. Mhm. Das ist jetzt nicht, das liegt jetzt nicht ganz so hoch. Und es liegt auch an der Hörnerbahn direkt dran.
Ist eigentlich auch ein einfacher Einstieg.
Genau, ist eigentlich ein super Basislager auch für den Einstieg, für so eine Hüttentour oder Hüttenaufenthaltseinstieg, genau. Und von dort aus kann man dann auch richtig schöne Touren machen. Man kommt auch schnell wieder runter ins Tal und kann dann die anderen Allgäuer Berge dann noch bewandern. Oder man startet direkt von der Hütte aus, von dort aus und läuft dann dort auf die nächstmöglichen Gipfel. Also da hat man dann die Möglichkeit, von dem Basislager aus direkt zu starten oder von dort aus Touren zu planen nochmal. Da waren wir 4-5 Tage. Aber ich habe auch mal noch eine Solo-Tour gemacht, auch in den Allgäuer Alpen. Und da bin ich den Heilbronner Höhenweg gegangen.
Ein Klassiker.
Genau. Und bin dann da auch vom Tal aus von Oberstdorf auf die Rappenseehütte. Das ist ja mit die größte Hütte.
Ich glaube,
die haben, glaube ich,
fast die meisten
über 300 Betten Schlafplätze. Genau.
Liegt aber trotzdem ganz schön. Auf der war ich tatsächlich auch schon.
Ja, die liegt super.
Das ist echt schön.
Rappensee direkt daneben. Mhm. Und war auch tolles Wetter an dem Wochenende. Da super Sonnenuntergang noch miterlebt da oben. Aber da war schon was los. Ja, da war wirklich ausgebucht fast. Und aber es war trotzdem schön. Und am Waltenberger Haus, es liegt da direkt ein Tal sozusagen weiter. Da habe ich auch nochmal eine Hüttenübernachtung dann gemacht. Man hätte da noch weiterlaufen können bis zur Kempner Hütte. Und habe ich aber dann nicht gemacht. Bin dann irgendwann am Tag drauf abgestiegen ins Tal wieder.
Aber das ist ja eigentlich auch das ganz Schöne. Ne? Man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man einmal seine Einstiegshütte hat, dann liegen die meisten Hütten ja wirklich in so schönen Entfernungen, dass man sagt, okay, von Tag zu Tag kann ich da einfach mir das nächste Ziel setzen und wirklich eine schöne Streckenwanderung machen. Das ist ja auch wirklich das Feine an diesen Alpenhütten.
Ja, genau. Aber ich habe natürlich im Voraus schon natürlich geguckt, welche Hütten denn in der Nähe liegen und welche man vielleicht zur Natur verbinden könnte. Und so bin ich da dann auch drauf gekommen, dass ich dann das Waltenberger Haus am nächsten Tag gemacht habe. Aber man kann, das sollte man, finde ich, auch machen. Da wird es dann natürlich ein bisschen knifflig, wenn man dann halt die ganzen Infos dann sich auf den Hüttenseiten, auf den jeweiligen Seiten zusammensucht. In dem Fall bin ich dann einfach auf ein Portal gegangen, das hüttenholiday.com heißt. Und da sind viele Berghütten in den Alpen auch mittlerweile gelistet. Und beziehungsweise man kann eigentlich auch nur direkt über die buchen. Die haben da sich in diesem System angeschlossen. Und da habe ich mir einfach die Hütten rausgesucht, die in der Nähe liegen und habe dann versucht, da eine Tour zu finden. Und da war der Heilbronner Weg halt direkt in der Nähe.
Ja, das gut, hat es ganz gibt gut ja gepasst. So ein paar klassische Hüttentrecks in den Alpen und da ist der Heilbronner Weg sicher nicht der verkehrteste. Jetzt hast du gesagt, dass du mit einer Freundesgruppe unterwegs bist und ihr auch schon 10 Jahre zusammen auf Tour geht. Wie wichtig ist denn da der richtige Partner? Oder ja, also mit die den richtigen Jungs, Partner in deinem Fall?
Ja, klar. Mit denen bin ich halt echt schon lang befreundet. Und da macht es natürlich gleich doppelt so viel Spaß, wenn man sich gut kennt. Man weiß, wie fit die anderen auch sind. Man ist als Gruppe dann immer unterwegs und man kommt auch als Gruppe immer am Ziel an. Man trennt sich dann auch nicht unterwegs, sondern guckt, dass die Gruppe zusammenbleibt. Und kennt man ja auch beziehungsweise ist ja eigentlich ein unbeschriebenes Gesetz, dass die Gruppe nur so stark ist wie das schwächste Glied sozusagen. Ja. Dann wartet man halt eben ab, wenn einer nicht ganz so stark ist wie der immer vorausläuft und den Ton angibt sozusagen. Aber das funktioniert da in der Gruppe natürlich sehr gut, weil wir uns gut kennen und schon lange unterwegs sind zusammen. Und es macht aber natürlich, wie gesagt, noch mehr Spaß, wenn man sich noch nicht so gut kennt oder vielleicht in eine Gruppe läuft, die jetzt irgendwie, wenn man so eine gebuchte Tour macht oder sowas, stelle ich mir das vielleicht ein bisschen schwieriger vor. Weil man dann die anderen
Gruppe
Leute
vielleicht auch echt inhomogen.
Ja, genau. Und dann vielleicht ist man dann entweder zu schwach oder auch vielleicht zu stark für die Gruppe und hat dann nicht so viel Spaß, wenn man dann immer extrem warten muss oder gar nicht hinterherkommt. Also das stelle ich mir vor. Dann sollte man sich vielleicht schon im Voraus klar sein darüber, mit wem man dann auf Tour geht. Auch wenn man im Matratzenlager übernachtet, ist man dicht an dicht und ja, klar.
Ja, da liegt man auch lieber mit Leuten, die man vielleicht schon kennt, dicht an dicht, als jetzt mit irgendwelchen Leuten, die man noch nie gesehen hat oder die einem vielleicht auch eben in einer zusammengewürfelten Gruppe sogar unsympathisch sind, wo man denkt, jetzt hat der schon den ganzen Tag genervt. Muss ich neben dem auch noch übernachten, ne? Also das ist klar.
Ach, das ergeben sich dann in solchen Matratzenlagern oder auch auf der Hütte sowieso, ergeben sich dann auch immer coole Situationen, wenn man dann einfach mal zu Leuten an den Tisch sitzt oder mit dem Matratzenlager übernachtet, dann lernt man die Leute ja auch kennen. Ist auch cool, aber wenn man sich schon voraus kennt, dann weiß man, was auf einen zukommt schon.
Was würdest du denn sagen, was ist der größte Unterschied zu normalen Langstreckenwanderungen? Also wenn man jetzt nicht von Hütte zu Hütte wandert, ist es gerade das, dass ich dann doch, weil die Tagesetappen ja relativ definiert sind, dass ich dann doch immer wieder die gleichen Leute finde, mit denen man dann, hey, da bist du auch wieder am Abend und dann setzt man sich an den Tisch oder ist das nicht so? Juhe und Jugendfahrtmäßig, wie man sich das manchmal vorstellt.
Ach, das kam schon auch vor, dass man dann die Leute wieder getroffen hat auf der Hütte, klar, und unterwegs auch. Ich finde, das hat schon so einen Reiz, wenn man auf solchen Hüttentouren immer wieder die Leute trifft dann dort. Ist schon auch eine coole Situation.
Man kommt ja auch leichter ins Gespräch, weil man schon das Gleiche erlebt hat, aber nicht dasselbe. Ne? Also ich denke, das ist so, habt ihr auch den Steinbock gesehen da hinten um die Ecke? Oh nee, mir war eine halbe Stunde später dran, war er schon weg. Also ich denke, sowas ergibt sich ja auch ganz viel. Ne?
Ja, man muss ja auch nicht unbedingt dann dauernd mit den Leuten dann auch zu tun haben. Man kann sich ja dann trotzdem irgendwie zurückziehen oder woanders hinsetzen oder je nachdem. Ja. Also ich war dann jetzt da, wo ich alleine unterwegs war, kam ich dann mit einigen ins Gespräch, aber ich habe dann auch meine Ruhe gehabt. Also so ist nicht, dass man dann jetzt die ganze Zeit irgendwie dann Halligalli hat und Party da oben auf der Hütte, so ist ja auch nicht. Also
ja gut, nach dem Wandern ist man vielleicht auch ein bisschen kaputt und muss dann nicht noch da.
Es kommt natürlich auch drauf an, wo man unterwegs ist. Ich glaube, wenn man auf Hütten unterwegs ist, die etwas einsamer liegen und weit weg von irgendwelchen Liften und Gondeln, dann ist es so mal ein ganz anderes Hüttenerlebnis, wie wenn man keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Beispiel Zugspitze, wo jetzt auch dieses Jahr brutal viel los war oder das ist jedes Jahr viel los, aber da kommen auch die Touristenströme natürlich mit der Gondel leicht hoch. Und wenn man dann da oben übernachtet, ist es natürlich, ich glaube, ein ganz anderes Feeling.
Das ist nicht so eine Community, denke ich dann irgendwo, ne? Ja gut, und wenn du auf einsame Hütten gehst, ich denke, da guckt man auch ein bisschen nacheinander, wenn man weiß, der andere wollte eigentlich auch abends auf der Hütte sein, es dämmert, der ist noch nicht aufgetaucht. Also ich denke, da entsteht auch sowas, dass man ein bisschen nacheinander schaut oder wenn der dann wirklich nicht auftaucht, dass man dann vielleicht auch eher geneigt ist, mal jemanden zu alarmieren, zu sagen, boah, der ist allein unterwegs und da hinten kommt's Gewitter und nach dem sollte man einfach mal schauen, ne?
Ja, klar. Aber man hat ja auch auf den Hütten immer auch ein Hüttenbuch, mit dem man sich einträgt, eintragen sollte und auch dem Hüttenwirt Bescheid geben sollte oder der Hüttenwirtin, was man denn vorhat und wo man hingeht. Also das gehört eigentlich auch dazu. Vor allem, wenn man die Hütte als Basislager nutzt, dann kommt man ja automatisch auch mit den Leuten ins Gespräch. Die sind ja dann auch immer präsent bei den meisten Hütten vor Ort.
Die wissen ja auch, dass die Gruppe eigentlich am Abend wieder da hätte sein sollen und wenn die auf dem Hausberg ist und kommt nicht zurück. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass man weiß, da so ein bisschen ein Sicherheitsnetz da. Also es wird nach allem geschaut. Es sollte keiner verloren gehen normalerweise. Wie hast du dich denn vorbereitet auf deine Hüttentrecks? Hast du Mords trainiert im Mittelgebirge oder tonnenweise Apps angeschaut, welche Tour die beste ist, Ausrüstung optimiert?
Ja, wie sieht deine Vorbereitung aus? Ich würde sagen, der erste Schritt ist schon, dass man im Internet mal schaut und auf die Hüttenseiten geht oder beziehungsweise die Region sich raussucht, in der man laufen will. Und dann geht man auf die Hüttenseiten und schaut, ja, wie weit die auseinander liegen auch. Welche Touren sich machen lassen dazwischen. Und so habe ich mich auch vorbereitet. Und dann wird natürlich in so einer Gruppe, man muss dann immer unterscheiden, geht man alleine, geht man in der Gruppe. In der Gruppe wird dann halt auch nochmal gesprochen, welche Wege wollen wir gehen. Da sollte man dann schon auch schauen, ja, wie die Schwierigkeitsgrade der Wege sind. Gehe ich jetzt dann wirklich einen Weg, der auch einen Klettersteig beinhaltet, oder wenn Leute dabei sind, die jetzt keine Klettersteigerfahrung haben, dann lasse ich das lieber, weil das hat keinen Sinn, wenn man dann ohne Ausrüstung vom Klettersteig steht und wieder umdrehen muss.
Ja, klar.
Gab es bei uns auch schon, dass wir dann einen schwierigen Bergweg hatten, wo dann, sage ich mal, einer mit etwas, ja, der etwas mehr Höhenangst hat wie die anderen, der hat dann gemeint, ja, der Weg ist zu schmal, der geht zu stark am Fels entlang. Und dann haben wir es uns angeguckt. Das Wetter war auch nicht so optimal. Es war alles ziemlich feucht und nass und rutschig. Wir hatten schwere Rucksäcke. Da kommen wir nachher auch noch vielleicht drauf, welche Rucksäcke oder welche Ausrüstung man braucht.
Ja, das wäre mein nächster Punkt direkt.
Genau, wenn man halt jetzt auf so einem mehrtägigen Hüttentrek ist, unterwegs ist und, sage ich mal, einen 40-Liter oder 50-Liter Rucksack haben ja manche dabei, der vollgestopft ist, dann hat man da auch echt ordentlich Kilogramm auf dem Rücken und ist nicht so beweglich, wie wenn man jetzt nur mit einem kleineren Rucksack unterwegs ist.
Also so vorher war damals auch mal ein bisschen dann Weg checken, genau. Ne? Ob das überhaupt
Fall. Man
jeder
vorher,
leisten kann.
Würde
ne?
ich schon sagen, auf jeden Fall den Weg genauestens checken und gucken, was sind da für Wege oder Steige dazwischen.
Und wie hast du dich körperlich vorbereitet? Bist du dann intensiv laufen gegangen vorher oder hast gedacht, boah, ich gehe eigentlich fast jedes Wochenende wandern und im Schwarzwald oder auf der Alp und dann passt das mit der Fitness eigentlich schon, weil wir da auch jeden Gipfel mitnehmen.
Bei mir würde ich sagen, bei den Touren, die ich gemacht habe, hat jetzt mit der Fitness schon gepasst, aber ich glaube, wenn man da ambitioniertere Ziele hat oder höher raus will und vielleicht irgendwie sogar eine Hochtour mit einplant, dann muss man da schon irgendwie voraus fit sein und sich da auch gut vorbereiten drauf.
Vielleicht ja, ich denke auch, wenn man frisch anfängt, so Hüttenwandern, das interessiert mich, das ist bestimmt schön, hat das aber eigentlich noch nie gemacht oder auch sonst eher Spaziergänge unternommen statt Wanderungen jetzt mit ab 12 Kilometer und mit ein paar Höhenmetern. Ich denke, da darf man auch nicht so blauäugig sein und sagen, boah, pack ich schon. Ne?
Ja, richtig, genau. Also eine gewisse Grundfitness braucht man auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Jetzt hast du schon gesagt, 40, 50 Liter Rucksäcke. Wie viel Kilo nimmst du mit und was nimmst du vor allem mit?
Also, kommt da natürlich auch darauf an, wie viele Tage man unterwegs ist und wie lange. Mhm. Aber wir sind meistens so 4 bis 5 Tage jetzt unterwegs gewesen. Da hatte mir jetzt ein 42 plus 8 Rucksack hatte ich jetzt dabei. Ja, den hatte ich schon ziemlich voll. Und da sind halt so Sachen dabei, wie man muss auch eine Wärmejacke dabei haben, etwas dickere Jacke für die Gipfel weiter oben. Wenn man sich weiter oben in den Berg aufhält, wird es ja dann schnell kühl auch.
Oder auch wenn
Regenjacke
man ein Päuschen macht.
Regenjacke gehört natürlich rein, erste Hilfe-Set, klar. Kann man sich in der Gruppe auch aufteilen, dass da nur ein oder zwei es mitnehmen.
Ja, das ist schlau.
Dann auf den meisten Hütten wird ja mittlerweile auch ein eigener Hüttenschlafsack oder ein Seiteninlet oder sowas verlangt. Die Decken, die man dort auf den Hütten hat, die will man auch nicht unbedingt nehmen. Finde ich so. Wolldecken, wenn es kalt ist, klar, kann ich die zum drüberlegen. Aber ich bin da schon auch gerne in meinem eigenen Schlafsack und
Aber nimmst du tatsächlich einen Schlafsack mit oder nur so einen Hüttenschlafsack? Weil ich weiß, während Corona-Zeiten war das ja so, du musstest wirklich deinen Schlafsack und auch ein eigenes Kissen mitnehmen. Da gab es so gar nichts, aber ich glaube, das ist jetzt wieder rum.
Teilweise gibt es auch wieder von dort die Sachen, genau, man kann so auch welche, bei vielen DAV-Hütten noch welche kaufen noch vor Ort, aber das braucht man ja nicht. Ich habe jetzt immer einen leichten Daunenschlafsack dabei, aber im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, dann reicht mir auch so ein ganz dünnes Inlet vom...
Weil das ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? Die sind oft ja so, dass sogar schon so, sag ich mal, eine Tasche oder ein Beutel ist, wo man das Kopfkissen dann reinstopfen kann. Dann verrutscht man da auch nicht und liegt vielleicht auch auf dem Kissen, wo man nicht weiß, wer da vorher schon alles drauf gelegen hat. Und dann hat man ja eigentlich auch relativ wenig Gewicht. Nimmst du Ersatzschuhe mit?
Ja, ich habe für die Hütte brauchst du auf jeden Fall auch Hüttenschuhe.
Ja, oder dicke Socken.
Entweder Flipflops oder Sandalen mit. Im Sommer sowieso.
Ist ja auch schon klein.
Bietet sich an, da kann man da auch vor der Hütte auf der Terrasse dann die Sandalen anhaben oder die Flipflops. Das ist ganz cool. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit einpacken. Klar, eine Ersatzgarnitur und Jacken, die Regenjacke auf jeden Fall auch, habe ich ja schon gesagt. Regenhose würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, falls man doch mal in Starkregen kommt und dann nicht komplett durchnässt werden will.
Ist ja auch ein bisschen gegen kalten Wind, ne? Wenn man auch vielleicht stark geschwitzt hat, ist es vielleicht auch ganz angenehm, in der Pause sich eine Regenhose, Regenjacke überzuziehen und den Wind ein bisschen wegzuhalten.
Ja, und da gibt es ja in vielen Hütten auch Trockenräume, wo man dann das Zeug schnell wieder trocken und kriegt, genau. Die Schuhe muss man sowieso auch meistens ablegen und in diesen Trockenraum abstellen.
Ja.
Sollte man eh nicht in der Hütte drin rumlaufen. Ich meine, die müssen das uns die ganze Zeit putzen und hinterher sein. Das will ja auch keiner. Die haben ja eh schon genug Stress mit den Leuten, die da auf der Hütte sind. Und wir waren auch mal, zum Beispiel war ich mal auf einer Hüttentour mit der Gruppe, die ich schon genannt habe, auf der Erlanger Hütte in den Ötztaler Alpen. Die liegt ziemlich hoch, auf 2,6 oder so. Und da war es auch weiter unten im Tal richtig schön warm, sommerlich. Und als wir oben ankamen, ging es Gewitter runter. Und danach war es richtig kühl und nass. Und nachts war es dann vor allem auch, hat es richtig abgekühlt. War es dann ungefähr 10 Grad oder 15 Grad kälter. Und da war ich dann schon froh, dass ich auch einen dickeren Schlafsack dabei hatte. Ja. Und da hatte ich auch die Wolldecke benutzt und die dann drüber gelegt, noch weil es wirklich durchgezogen hat da oben. Sowas kann immer passieren in den Bergen. Da muss man immer... sich drauf vorbereiten und vorbereitet sein.
Ja, das kenne ich. Ich war eben auch mal auf der Rappenseehütte, von der wir es ja schon hatten. Da sind wir auch hochgelaufen bei schönem Wetter. Am nächsten Tag die Äuglein aufgemacht, rausgeguckt, lag da so 20 Zentimeter Schnee. Schneedecke richtig. Dann haben wir auch gesagt,
das kann auch im August passieren. Das ist nichts Ungewöhnliches.
Ja. Apropos, nimmst du Stöcke mit?
Ja, Stöcke sind bei mir auch auf jeden Fall dabei. Vor allem, wenn man so einen schweren Rucksack dran auf dem Rücken hat.
Ja.
Vor allem beim Bergabgehen finde ich es halt schon eine Entlastung, wenn man mit den Stöcken sich abstützen kann und die mitnehmen kann.
Und wie viel Trinkwasser hast du dann immer dabei? Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass man auch in den Alpen unterwegs ganz gut nachladen kann?
Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Man sollte, glaube ich, immer mal einen Liter auf jeden Fall dabei haben und vielleicht mehrere Flaschen oder eine Trinkblase hinten rein. Ich persönlich habe auch gern mal eine Flasche dabei, die auch schon einen Wasserfilter drin integriert hat. Das gibt's ja auch, ist auch nicht so teuer. Dann kann man auch aus Bächen locker, man kann es auch in den Alpen aus den Bächen, habe ich auch schon getrunken und es funktioniert meistens und die sind sehr sauber. Das sieht man ja auch, wenn es fließendes Gewässer ist und das ist natürlich keine Garantie, aber klar, mit einem Wasserfilter ist man auf der sicheren Seite.
Und da sollte man auch nochmal sagen, dass man das besser oberhalb vom Weideland dann sich Wasser zapft, weil dann irgendwelche Kühe da ihre Hinterlassenschaften sonst in das muntere Bergblechlein tun und das dann...
Und auf der Hütte steht auch oft dran, bei den Waschbecken kein Trinkwasser, dann muss man halt vielleicht den Wirt nochmal fragen oder die Leute vor Ort, wo man denn Wasser bekommt. Und das Wasser ist ja sowieso ein Thema auch auf den Hütten. Ich glaube, die hatten da auch ziemlich Probleme mit den heißen Sommern in den letzten Jahren.
Kein Wunder, gerade.
Dass teilweise einige Hütten auch früher zumachen mussten, weil sie dann nicht genug Wasser oben hatten. Da gibt's ja dann auch den Unterschied zwischen Trink- und Brauchwasser und sowas. Aber die müssen natürlich auch die natürlichen Quellen abzapfen. Und wenn dann halt teilweise das Wasser nicht mehr da ist, wird es halt schwierig auch für die, klar.
Ja, das ist verständlich. Zumal die ja auch kochen müssen. Da brauchst du ja auch eine gewisse Menge Wasser.
Wenn man überlegt, was die für einen Aufwand haben da oben, ne, teilweise müssen sie ja mit dem Heli das ganze Zeug hochfliegen. Und es gibt halt immer viele Leute, viele vielleicht nicht so erfahrene Leute, die da oben ankommen und denken, sie wären in einem Berghotel und würden da irgendwie alles bekommen, was sie gerade wünschen. Ja. Aber es ist schon noch so, dass die meisten Hütten dann recht einfach gestrickt sind. Und ich finde, das ist auch gut so. Das sollte auch den Flair das auch nicht verlieren. Das
macht ja ein Stück weit den Charme aus.
Wer in einem Berghotel übernachten will, das soll halt auch ein Berghotel buchen. Und
da hast du recht.
Ja, ich meine, so eine Hütte hat ja diesen gerade diesen Charme, dass man da ankommt und etwas urig sitzt und nicht alles vom WLAN bis zum fließend Wasser und heiß duschen hat, sondern das auch mal einfach sein lässt und vielleicht mal abschaltet und versucht, da ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit den anderen.
Ja, und wenn alle müffeln, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man
ganz
selber
genau
müffelt. Das ist ganz halt genau mal so. Jetzt hast du schon gesagt, dass es ja auch gerne mal ein bisschen voll ist und die Hüttenwirte ganz gut am Rennen und Arbeiten sind, damit sie natürlich da auch einen schönen Aufenthalt den Wanderern und Bergsteigern und Bergsportlern geben können. Würdest du grundsätzlich vorbuchen? Also Übernachtungsplätze vorbuchen?
Ja, ich glaube, mittlerweile geht es auch fast nicht mehr anders. Also wenn du jetzt noch versuchst, ist ja auch sehr oft, ja gut, es kommt natürlich auch immer drauf an, wo. Aber so, ich glaube, in den Hauptgebieten der Alpen, da solltest du schon vorher reservieren oder zumindest mal anfragen, wie es aussieht in den bestimmten Monaten. Juli bis September ist da, glaube ich, schon immer sehr gut besucht und ausgebucht. Von dem her würde ich sagen, ja, voraus reservieren. Und die Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, dass bei vielen Hütten mittlerweile das auch Standard ist, dass man nur noch online reservieren muss. Das schreiben sie auch teilweise auf die Hüttenseiten direkt drauf. Es muss vorab reserviert werden.
Wobei die meisten ja schon nochmal irgendwelche Notplätze oder bereithalten oder im Winterlager, wo man eben auch im Winter Unterschlupf findet, einfach für Notfälle Plätze freihalten, weil manchmal übernimmt man sich ja auch mit einer Tagesetappe oder der Fuß schmerzt und man schafft es einfach nicht so weit. Und also man kann eigentlich sicher sein, dass man dann zur Not im Gastraum eigentlich schon unterkommt. Man soll es halt nicht drauf anlegen, das ist klar.
Genau.
Und das ist ja auch fair dem Hüttenwirt gegenüber, dass der weiß, da kommen 200 Leute zum Essen oder halt mal nur 100, ne? Dass er sich auch vorbereiten kann. Das ist ja eigentlich auch ganz fair.
Ja.
Würdest du dann auch empfehlen, im DAV, im Deutschen Alpenverein, Mitglied zu sein? Weil viele Hütten sind ja doch vom DAV geführt.
Ja, würde ich auch sagen. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man öfters geht und das auch vorhat, in den nächsten Jahren zu machen, dann lohnt sich das schon. Das Geld zu investieren, so viel ist es ja auch nicht. Weiß gar nicht genau aktuell, wie viel es kostet, aber ja.
Ich glaube, so
man ist ja dann auch noch zusätzlich versichert.
Oder so. Und kriegt ja auch noch Rabatt, ne? Also man kriegt ein vergünstigtes Bergsteigeressen normalerweise und zahlt für die Übernachtung auch weniger. Und
richtig.
Was ich ganz schick dabei finde, ist, dass man ja auch die Wegearbeit damit ein bisschen unterstützt. Weil
genau, das war für mich auch ein Grund, dass ich da mit eingetreten bin. Und man hat natürlich auch, ja, man konnte auch Informationen zugeschickt und man kann, ja, man hat dann einfach auch irgendwie so das Gefühl, man ist in diesem Verein Mitglied und kann dann da auch davon profitieren, dass man da Mitglied ist und ja, ein bisschen was dazu beitragen, finde ich eigentlich.
Ist ja auch eine Institution, die sich um das Wander- und Bergsporterlebnis ganz gut kümmert und schadet ja auch nicht, wenn man da ein bisschen was beiträgt, weil man eben die Wege ja auch nutzt und die einrichtet.
Klar, ich meine, in Schweiz und Italien, da gibt es ja noch andere Alpenvereine und Österreich auch, ne? Aber ja, es läuft ja im Prinzip ähnlich, kann man auch.
Eben. Du bist ja als DAV-Mitglied, kannst du ja auch beim ÖAV, glaube ich, vergünstigt übernachten und bist dann, also in ÖAV-Hütten. Und das ist ja schon so ein Verbund, sage ich mal, der gemeinsam auch funktioniert. Ja, jetzt haben wir schon einiges so zu Vorbereitungen und was, denke ich, vorher angehört. Wenn jetzt jemand wirklich ganz frisch sich an das Thema Hüttentreck, 2-3 Übernachtungen hoch oben, nicht im Tal und auch gern mit bisschen Einbußen von Komfort machen möchte, ranwagen möchte. Was würdest du dem empfehlen oder welche Tour sogar? Hast du eine Einsteiger-Tipp-Tour?
Also ich fand bisher immer das Allgäu oder ja Kleinwalzertal, die Ecke, fand ich immer so einen Einstieg eigentlich ganz gut. Meine erste Hütte war, glaube ich, die Schwarzwasserhütte im Kleinwalzertal. Da kommt man relativ einfach oder relativ gut hoch. Kann dann auch so ein paar schöne Touren drumherum machen. Und die liegt auch nicht so mega hoch. Da hat man auch in der Nähe die Möglichkeit, auch mit der Gondel vielleicht oder mit dem Lift wieder abzufahren. und das finde ich vielleicht für Ansteiger nicht schlecht, wenn die dann auch die Möglichkeit haben, da anders wieder vom Berg runterzukommen. Das ist wie wenn sie jetzt dann völlig einsam irgendwo auf einer Hütte sind und dann noch ausgeflogen werden muss am Ende. Aber das.
Ja, du hast so einen Weg, wo es halt zwischen den nächsten drei Hütten vielleicht doch nicht so gute Abstiegsmöglichkeiten gibt.
Ist ja klar, dass man das als Einsteiger vielleicht nicht so angeht. Da würde ich sagen, ja, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich an das Thema ranzutasten. Und auch das Hörnerhaus war jetzt ideal eigentlich so als Ausgangspunkt für Touren, die jetzt nicht so schwer sind auch. Man kann dann da auf die umliegenden Hügel laufen ohne Probleme. Da sind keine schwere Wege. Also sowas würde ich dann schon sagen, geht gut.
Und wenn jemand eine kleine Strecke machen will, wirklich so 2-3 Hütten miteinander verbinden, aber sagt, eben doch noch so ein bisschen die Chance, zur Not mit der Bergbahn runter oder auszusteigen, wenn es doch nicht das ist, hast du da auch nochmal einen Tipp parat? Oder? Na gut, zur Not könnte man von der Hörnerhütte sich eben die nächstgelegene aussuchen und eine Runde zusammenstellen.
Einige Alpen und Almen, die auch noch Matratzenlager oder Zimmer haben. Also das, selbst wenn man es mit teilweise Gasthöfen oder Hotels im Tal verbindet.
Kann ja auch schön sein, so ein bisschen abzuwechseln.
Ich meine, es gibt auch, man kann auch mal gucken.
Was Spartanischerem und ein bisschen Luxus.
Ja, genau, richtig. Ja.
Man muss sich den Einstieg ja auch nicht mit Gewalt schwer machen. Apropos mit Gewalt und schwer machen, hattest du schon mal eine Situation auf einem Hüttentrack oder gedacht hast, boah, das war jetzt echt eine doofe Idee, ein Fehler, passiert mir besser nicht nochmal und das mag ich jetzt mal ein paar Leuten erzählen, damit die auch nicht auch auf diese blöde Idee kommen?
Naja, immer schwierig wird's, wenn man auf der Karte vorher geguckt hat, ja, der Weg sieht ja eigentlich ganz cool aus und dann im Endeffekt vor der realen den Tatsachen gestellt wird, dass der Weg dann doch nicht so einfach ist, wie es auf der Karte aussah. Vor allem, wenn man dann so gepunktete Wege auf der Karte hat, die dann wirklich zu steigen werden oder zu richtig schmalen Graten. Also ich habe jetzt mit der Höhenangst keine Probleme, aber ich glaube, wenn da jemand etwas mit der Höhe Probleme hat und mit dem ausgesetzten Weg, dann dann ist es halt schon, dann dreht man lieber im Zweifel um, als dass man es verzwingt und diesen Weg unbedingt gehen muss. Also das würde ich sagen.
Ja, du hattest das ja schon mal mit eurer Situation, ne, wo der eine gesagt hat, das ist mir jetzt zu steil und eigentlich auch zu rutschig, ne? Und
genau.
Denkt, da darf man sich auch nicht zu schade sein, zu sagen, nee, Leute, ist nicht. Oder ihr könnt weiter, ich gehe lieber wieder zurück.
Da haben wir dann auch einen Umweg in Kauf genommen. Der hat dann nochmal 1,5 Stunden gedauert, aber das war es uns dann wert. Das war dann auch im Endeffekt dann gut.
Immerhin habt ihr eine Chance gehabt, einen Umweg zu gehen. Manchmal ist es ja nur Hopp oder Chop, ne? Oder du gehst halt wirklich wieder arg zurück.
Klar, bei so einem Hüttentrack, wenn du die Hütten schon gebucht hast im Voraus, willst du ja noch auf jeden Fall auch zum nächsten Ziel kommen. Aber da würde ich auch wieder sagen, wenn es jetzt wirklich so stark gewittert oder irgendwie Gewitter am Berg ist ja immer so ein Thema.
Ja, das ist nicht
so harmlos. Wir sind auch schon dann weitergelaufen beim Gewitter, aber wir hatten kein gutes Gefühl dabei. Und es war echt mulmig und wir haben es dann auch geschafft, aber und teilweise auch gerade noch vor dem richtig starken Regen und Blitz und Donner. Aber da muss man dann halt zwischendrin doch mal abwägen und sagen, hey, dann bleibe ich lieber auf der Hütte, suche ich mir ein anderes Ziel und übernachte da.
Hast du dann unterwegs Chancen umzubuchen? Also wenn du merkst, boah, das gibt keinen hin oder die Füße sind wund, ich brauche einen Pausentag, lieber wird, kann ich bei dir ein bisschen länger bleiben. Hast du dann so viel Netz, um bei der nächsten Hütte dich bemerkbar zu machen, zu sagen, hey, ich möchte es gern einen Tag schieben, die Übernachtung?
Also in den Fällen, wo ich unterwegs war, ging das eigentlich immer, ja. Also man konnte auf jeden Fall. Aber ja, klar, du musst da wahrscheinlich schon die Stornogebühr oder irgendwas zahlen, wenn du dann nicht kommst. Aber im Zweifel, oder man sitzt es halt eine Weile aus und guckt, dass das die Schlechtwetterfront vielleicht vorbeizieht und vielleicht reicht es dann trotzdem noch zur anderen Hütte zu kommen.
Aber wie du sagst, lieber nichts verzwingen, ne?
Ja,
und lieber
eine
Stornogebühr zahlen, bevor man da irgendwie sich selber irgendwie in Gefahr bringt. Also ich glaube, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man den Respekt vorm Wetter und vorm Berg auch nicht verliert und sagt, jetzt habe ich schon gebucht, jetzt gehe ich da auch hin, ne? Weil
Und wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht kann man da wirklich dann auch sagen, ja, dann fahre ich jetzt halt hier noch vor der Gewitterfront runter ins Tal und steige dann halt am nächsten Morgen auf die Hütte anders auf oder fahre nochmal hoch und mache dann die Tour so weiter. Da muss man dann halt irgendwie ein bisschen flexibel sein und sich die Tour dann auch anpassen. Das habe ich jetzt auch gelernt schon in den Jahren dann. Man muss echt gucken, man darf nicht so streng sein und immer gucken, dass man da die Tour einhält, sondern man muss halt auch flexibel darauf reagieren und gucken, wie es sich entwickelt.
Ist ja manchmal auch das Spannende, ne? Also nachdem ihr da eineinhalb Stunden Umweg hattet, vielleicht habt ihr da irgendwas sogar gesehen und erlebt, was ihr jetzt nicht erlebt hättet, wäre der stur eurem Weg nachgegangen. Also,
genau, richtig.
Ich denke, das darf man auch gerne als Chance sehen, dass man vielleicht doch nochmal jemanden trifft oder ein Edelweiß sieht oder was auch immer, ne?
Richtig.
Was war denn deine schönste Tour bisher? Kannst du das so sagen?
Ja, also ich fand den Meraner Höhenweg, da habe ich zwar nicht komplett, da haben wir zwar nicht komplett gemacht in der Gruppe, aber das war eine super Tour. Da sind wir aber allerdings nicht so viel auf Hütten gewesen, sondern eher so Berggasthöfe. Da gab's aber dann
was fandest du daran so gut?
Ach, ich weiß nicht, der Weg verläuft so oberhalb von Meran. Wir sind da 4 Tage oberhalb von Meran gelaufen. Und der ist einfach von der Natur her richtig schön. Man hat immer diesen Blick ins Tal, man läuft immer oben. Und sowieso Höhenwege, Lechtaler Höhenweg waren wir auch. Das war auch wunderschön. Stuttgarter Hütte, Leutkircher Hütte da, die Ecke. Also Lechtzürs oberhalb. Das war auch richtig schön zum Laufen. Man hat halt immer irgendwie dieses Gefühl, oberhalb hat man tolle Ausblicke, man sieht runter ins Tal und denkt, da hier oben bin ich frei, hier laufe ich auf diesem Weg. Und es war auch nicht so.
Ist halt auch ein bisschen weg so von den Niederungen des Alltags im wahrsten Sinne des Wortes.
Man muss auch nicht, man muss schon hoch und runter absteigen, aber nicht so stark wie jetzt, wenn man komplett ins Tal wieder runter muss, sondern man ist halt immer irgendwie auf der Höhe oben, läuft entlang und läuft von Station zu Station. Das ist einfach wunderbar.
Also gut, Meraner Höhenweg mit schönen Ausblicken, vielleicht sogar schon ein bisschen mediterranes Flair, je nachdem. Ne? Also ich sehe schon, das ist ein guter Tipp auf alle Fälle.
Wenn wir schon dabei sind, also ich glaube, den Dolomiten-Höhenweg würde ich auch mal noch gerne machen, den bekannten, auch wenn da wahrscheinlich etwas mehr los sein wird.
Ja.
Verwallrunde muss auch wunderschön sein, etwas einsamer. Ist ja quasi auf der anderen Seite vom Lechtaler Höhenweg.
Ich sehe schon, das Fieber lässt dich so schnell nicht los, ne?
Nee, das ist auf jeden Fall da. Und ich will es auch in dieser Gruppe mit diesen Freunden von mir, es macht einfach immer riesen Spaß, da diese 4 Tage mal eine Auszeit zu haben von dem ganzen
Alltag. Ich habe auch das Gefühl, das ist bei euch so ein bisschen Ritual, ne? Einmal im Jahr zieht ihr zusammen los.
Wir haben auch immer den gleichen Termin, den wir da festlegen.
Schon das ist raffiniert.
Also quasi, wenn wir auf der letzten Hütte sind, abends wird der Termin schon fürs nächste Jahr festgelegt und dann wird gegangen.
Aber ich glaube, so kann das auch funktionieren in einer Gruppe, ne? Weil sonst hat jemand doch wieder, ach nee, da habe ich jetzt schon was und so. Ne? Also das ist eine ganz gute Idee, wenn man immer in der gleichen Gruppe gehen will. Und auch genau aus dem Schwung und der Begeisterung noch von der Wanderung raus zu sagen, hey, ist doch super hier, nächstes Jahr gleicher Termin. Ne? Und vielleicht hat man dann auch schon super Ideen, wo man hin will, weil man eben mit wieder irgendjemandem gequatscht hat. Ne?
Ja, und bei uns ist dann so auch so, dass jeder aus der Gruppe mal die Tour organisiert. Also
das ist auch fein, wenn man sich abwechseln kann.
Und es ist auch, meistens bleibt es auch nicht nur bei einer Tour, manchmal kommt dann im Herbst noch eine Tour dazu, eine kleinere vielleicht. Und da gibt sich dann immer was. Also man kann ja auch einfach mal ein Wochenende nehmen und dann mit einer Übernachtung oder mit 2 Übernachtungen ein verlängertes Wochenende machen, das geht ja auch.
Ja, das ist auch eine hübsche Idee. Jetzt hast du mir lauter Alpenziele genannt bei deinen, was man noch alles machen könnte. Hast du auch vor, außerhalb der Alpen mal so eine Hüttentour zu machen oder vielleicht auch außerhalb Europas? Gibt es da Ziele oder Pläne bei dir, bei euch?
Also momentan habe ich da noch keine Pläne, weil ich habe in den Alpen noch gar nicht alles gesehen, was ich sehen will. Und in Europa, klar, ich meine so, du warst ja auch schon oft in Norwegen, hast ja auch viele Geschichten mitgebracht. Da ist das Hüttensystem, glaube ich, ein bisschen anders. Man muss da irgendwie die Schlüssel immer sich besorgen, habe ich da irgendwo mal gelesen.
Ja, teilweise hängen sie auch, aber das ist eigentlich ganz charmant, weil da ganz viel auf Vertrauensbasis läuft. Das fand ich besonders schön jetzt in den norwegischen Hütten. Also da gibt es auch große Bewartete, wo viele sind, wo man auch sich besser schon eine Unterkunft bucht oder ein Bett bucht. Aber es gibt auch eben so ein bisschen einsamere Hütten und die sind oft mit dem Vorratslager. Das finde ich halt schön. Also man kocht sich da selber was, ist aber auch alles für da und holt sich dann aus diesem Lagerraum das raus und die vertrauen einem auch, dass man da nicht sich sonst wie den Ranzen vollhaut und nicht zahlt und man begleicht es dann und das ist wirklich auf Vertrauensbasis und das finde ich eigentlich auch charmant, weil es ist immer für Brennholz gesorgt, also selbst wenn du im größten Shitwetter da oben ankommst, kannst immer ein Feuerchen machen, die Klamotten trocknen, es ist immer eine Gasflasche oben, um die Küche zu nutzen, du musst halt selber deinen Kram wieder spülen, gucken, dass Wasser kommt, meistens eine Quelle nebendran oder ein wirklich klarer See. Und ich habe es da auch nie erlebt, dass du das Gefühl hast, boah, da waren irgendwelche unsauberen Leute davor da, die das wie ein Schlachtfeld hinterlassen haben. Das ist irgendwie so ein Ethos bei denen, ne? Dass jeder eigentlich das wirklich gut hinterlässt, weil er es auch gut vorfinden möchte. Es wird Brennholz hingelegt, es könnte ja so, dann kommt es im Schneetreiben an. Ne? Also das gibt's nicht, dass du dann in so eine Hütte reinkommst und erstmal in den Schuppen nebenan rennen musst, um Brennholz zu holen. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob sowas in den Alpen auch so funktionieren würde. Das sind, glaube ich, einfach zu viele Leute leider inzwischen da auch, unterwegs.
Ja, aber obwohl ich jetzt auch in den Alpen nicht schlechte Erfahrungen gemacht habe, muss ich sagen, man ist da schon auch in so einer Community drin, wenn man da von Hütte zu Hütte läuft. Und ich habe jetzt auch nicht so viele Partytruppen erlebt, die da irgendwie den ganzen Abend, es gibt ja auch den Zapfenstreich um 22 Uhr, da halten sich die meisten schon auch dran. Und da wird dann halt kurz vor 10 dann das letzte Getränk geordert und dann ist auch bei den meisten gut. Ich meine, viele haben ja am nächsten Tag auch Pläne und wollen noch Gipfel besteigen und fit sein.
Ja, und auch der Wirt, der muss ja noch früher raus, um wieder das Frühstück herzurichten und am Abend muss er noch die Küche wieder irgendwie auf Vordermann bringen, will vielleicht mit seiner Crew auch nochmal zwei Worte wechseln oder auch selber mal ein Feierabendbierchen, Feierabendweinchen trinken. Ne? Also darf man eigentlich auch nicht vergessen. Das ist eigentlich auch unfair, dann da irgendwie dem Wirt den Schlaf zu rauben.
Ja, richtig.
Weil der sorgt ja auch, dass der Laden rund läuft.
Nee, aber so diese norwegischen Hütten oder überhaupt mal Skandinavien als Hüttentour zu begehen, so ein bisschen, das wäre schon auch mal noch ein Traum, ja.
Hat extrem was. Also ich habe es immer sehr genossen, wenn ich für Outdoor da unterwegs war und da eine schöne Geschichte mitgebracht habe, weil es ist nochmal ein anderer Schnack und die Landschaft ist ein bisschen leerer als die Alpen, muss man auch sagen.
Ja, das glaube ich, klar.
Ja, und was sind jetzt konkret eure nächsten Touren?
Ja, ist eine gute Frage.
Ihr wart ja jetzt erst. Ihr müsst jetzt eigentlich schon festgelegt haben, wo es hingeht. Nicht nur wann,
sondern wohin. Nee, wir haben jetzt wohin. So einen Termin festgelegt. Fürs nächste Jahr haben wir einige Ideen. 2025 wollten wir auf jeden Fall auch mal Mallorca machen. Also diese
Montana. Ja, ist das schon mal außerhalb der Alpen, ne?
Ist schon mal außerhalb der Alpen, ja. Das ist aber noch ein bisschen weiter Ferne. Aber einer von der Gruppe war auch schon mal auf dem Tramontana-Weg, da auf dem Trockenmauerweg.
Ach so, ist es der GR221 der bekannte, ne?
Aber
muss auch total schön sein.
Weiß ich auch nicht, da ist das Hütten, da sind ja wahrscheinlich nicht so viele Hütten.
Aber man hat immer am Ende jeder Etappe ist eine Übernachtung, aber ich weiß auch nicht, ob das dann immer nur Berghütten sind, aber da ändert sich auch mal ganz viel,
glaube ich, auf einmal. Zur Not geht man halt mal auch in irgendeinen ein anderen Hotel oder Gasthof oder je nachdem.
Na gut, ich glaube, das ist echt nochmal ein anderes Ding.
Und klar, ich schaue mir jetzt auch noch mal ein paar Höhenwege an in den Alpen. Ob man da vielleicht dann mal noch ein paar Etappen macht von irgendeinem Höhenweg. Wir hatten auch mal eine Geschichte im Heft und online von der Iris Kirschner, von der Autorin am Untersberg im Berchtesgadener Alpen. Das fand ich auch ganz interessant. Da gibt's auch eine Viertagestour, die man machen kann. Die klang auch super interessant und schön. Nagelflugkette wäre auch mal so noch eine Idee. Ist nicht ganz so hoch. Da kann man auch mal über ein Wochenende mal hin.
Ja, wo du gerade Iris Kirschner sagst, ich fand das immer schön, wenn die von der GTA berichtet hat. Ne? Also Traversata delle Alpini heißt das, glaube ich, ganz korrekt. Wenn ich es noch zusammenbringe, dann Piemont. Muss teilweise schön einsam sein. Ist nicht direkt ein Hüttentreck, sondern man geht eben in diese alten Bergdörfer rein und durch diesen Wanderweg wurden ja die Bergdörfer wiederum ein bisschen belebt, die jungen Leute sind zurückgekommen, der eine oder andere überlegt sich, ob er doch einen Café oder einen kleinen Lebensmittelladen wieder aufmacht und das klang immer total schön, was sie da erzählt hat oder geschrieben hat und Bilder mitgebracht hat, also so richtig urtümlich und da kann man sich ja auch ein Stückel aussuchen, da muss man ja wirklich nicht das ganze Ding gehen, da ist man dann auch wochenlang unterwegs, wenn man das macht.
Ja. Klar, ich meine, so ein Alpencross schwebt mir auch mal vor noch. Ist ja gerade irgendwie ein bisschen ein gefühltes Trendthema. Wir haben es auch online immer wieder gesehen, die Geschichten, die wir dazu gebracht haben. Und man sieht auch immer mehr junge Leute auf so einen Alpencross gehen. Steht bei mir auch noch auf der Liste. Ob ich den alleine mache oder in der Gruppe, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich, also wenn, dann vielleicht auch nur mit einem richtig engen Freund oder meiner Frau, keine Ahnung, mal schauen. Aber ja, irgendwie sowas in der Richtung kommt schon nochmal. Vielleicht auch ich mal länger als nur 4-5 Tage, sondern.
Ja, das ist auch mal schön. Mal ein paar ein paar Tage am Stück. Ne?
Braucht man halt auch immer die Zeit dafür, klar.
Ja, klar.
An- und Abreise auch noch mit einbeziehen, einrechnen. Ja.
Ja. Ja, das ist mal so. Aber Ralf, ich bin total gespannt, wo du das nächste Mal hingehst, ob jetzt mit deiner ganzen Crew oder mit deiner Familie, da machst du ja auch mal schöne Touren. Und ich werde natürlich weiter bei Instagram spickeln, wo du denn so unterwegs bist und einfach im Geiste.
Ja, für Outdoor haben wir auch so ein paar Ideen für nächstes Jahr, für online auch ein paar Geschichten mal zu machen in die Richtung, weil wir haben jetzt auch gesehen bei den Leserwahlergebnissen, dass Hüttenwandern schon auch ein Thema ist für die Leser und für die User auch. Und da werden wir schon auch gucken, dass wir da auch wieder Geschichten an den Start bringen. Mein Osttirol zum Beispiel wäre auch nochmal so ein Ziel, wo es auch sehr viele Hütten und hohe Berge gibt und schöne Berge. Schweiz wäre natürlich auch mal traumhaft, Berner Oberland oder so.
Ich sehe schon, teurer, an Möglichkeiten gibt es einen ganzen Haufen.
Ja,
und
klar.
Ist ja auch nochmal ein guter Tipp von dir.
Man muss ja auch gar nicht so weit weg reisen. Ja. Und ich meine, man weiß ja dann auch, dass das Hüttennetz in den Alpen ist ja richtig gut.
Die Infrastruktur ist nicht
und
verkehrt.
Die Infrastruktur ist gut, ja. Da hat man immer schöne Einkehr und immer auch herzliche Hüttenwirte und Wirtinnen. Das ist einfach, man wird da echt, der Gast ist da schon echt König und das merken wir auf vielen Hütten schon, das ist echt toll.
Ralf, du hast eine schöne Lanze für das Thema gebrochen, für das Thema Hüttentracks. Und von dir war auch nochmal ein guter Hinweis. Klar, liebe Leute, guckt natürlich ins Heft rein, in Outdoor, da sind immer wieder gute Ideen drin. Oder auch auf die Website, wo da Ralf auch guckt, dass da schöne Tipps bereitstehen. Und ich glaube, in Outdoor, ob jetzt digital oder Print, und auch im Insta-Kanal natürlich, da finden sich immer wieder tolle Tipps für Hüttentracks. Ralf, vielen Dank für so deine Begeisterung. Ich glaube, da haben jetzt ganz viele Leute richtig Bock drauf gekriegt, auch mal loszulegen mit dem Hüttentrack, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Vielen Dank fürs Gespräch.
Freut mich, danke.
Ja, wenn ihr keine Folge mehr von dem Podcast verpassen wollt, dann abonniert ihr uns doch gerne gleich hier oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da füllt der Ralf auch immer wieder schöne neue Themen ein. Und ihr findet uns natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder per Abo im Briefkasten. Und, habe ich vorhin ganz vergessen, auf Facebook und Instagram, das haben wir ja schon erwähnt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.